So, herzlich willkommen zurück beim Kickbook Podcast. Heute sind wir in einer Viererrunde da. Und zwar sind meine Gäste Fiona Jacobs, ihr kennt sie schon, sie war schon einmal da. Michael Kiekenapp, den kennt ihr noch nicht. Und Greta Thiewes-Kurenbach. Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist SchülerInnen versus Deutschlehrer. Schullektüre. Und wir haben uns überlegt, wir laden einen ehemaligen Deutschlehrer ein, das ist Michael. Hallo Michael. Dann laden wir eine angehende Lehrerin ein, das ist Fiona. Hallo Fiona. Und Greta und ich sind sozusagen ehemalige SchülerInnen und wir werden dann zusammen heute die Schullektüre noch einmal ein bisschen thematisieren. Aber habt keine Angst, wir werden heute keinen Test schreiben, aber eventuell, Michael, werden wir ein bisschen auf den Zahn fühlen.
Auf den Zahn fühlen.
Auf den Zahn fühlen, genau. Vielleicht gibt es gleich am Ende der Folge sogar einen Test für dich. Also gut aufpassen, Michael. Vielleicht werden wir dich abfragen.
Mal gucken. Alles klausurrelevant.
Alles klausurrelevant, genau. Gut. So, also gut aufpassen. So, vielleicht, Greta, stell dich doch einmal gerade vor. Wer bist du eigentlich?
Also ich bin Greta. Ich habe 2024 mein Abi gemacht und hatte mitunter auch Deutsch LK. Und heute studiere ich Jura, jetzt im vierten Semester. Genau.
Das klingt sehr gut. Also hast du praktisch im Jurastudium, hast du auf jeden Fall auch mit Büchern zu tun.
Sehr viel tatsächlich.
Sehr viel. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es Bücher in deinem Alltag? Aber die Frage erübt sich dann natürlich. Kennt ihr euch eigentlich untereinander? Also ich weiß, du hattest gerade den Michael begrüßt. Du kennst den Michael.
Richtig, ich kenne den Michael, weil ich mehrere Jahre in Folge ihm ausgeholfen habe und habe so wie einen Ferienjob geholfen.
Richtig. Ah ja. Und kennst du Fiona? Kennt ihr euch untereinander? Ihr habt euch noch nicht gesehen.
Bis jetzt noch nicht.
Okay. Ihr lernt euch dann heute ein bisschen kennen. Fiona, kennst du den Michael?
Ja. Gezwungenermaßen.
Was soll das denn heißen?
Nein, natürlich aus dem Buchladen, auch von den Buchauslieferungen, aber nicht aus der Schule.
Ja, euch kommt der Name bestimmt ein bisschen bekannt vor. Kiek und Herr Kiekenapp, Michael Kiekenapp, ja. Herr Kiekenapp, Michael, du bist nämlich der Ehemann von der Frau Kiekenapp, die den Buchladen hatte.
Richtig, ja.
Um das ein bisschen jetzt einmal umzukreisen, so ein bisschen.
Ganz genau. Also ich bin dem nicht so ganz fern. Bin aber immer nur im Hintergrund tätig und interessiere mich für Bücher. Wobei ich direkt sage, ich interessiere mich mehr für die alten Bücher als für die neuen. Mit denen habe ich oft meine Schwierigkeiten.
Okay, gut. Wir haben von Fiona jetzt schon, wissen wir, dass du eine angehende Lehrerin bist. Kannst du noch mal gerade sagen, was machst du als angehende Lehrerin? Also Deutsch hast du nicht, ne?
Nee. Also ich studiere Biologie und Kunst. Mhm. Und arbeite jetzt auch seit 2 Monaten als Verteidigungslehrerin, unterrichte da auch Biologie. Ja, Deutschunterricht habe ich nicht, aber ich lese schon, seit ich ein Kind bin, sehr, sehr gerne. Habe auch jetzt eine gute Zeit in der Buchhandlung hier knapp gearbeitet.
Und richtig.
Ist einfach so ein gutes Hobby.
Man kennt uns wahrscheinlich, Fiona und ich haben viel Schabernack getrieben. Wer uns auf Instagram folgt, das könnt ihr sehr gerne tun. Da findet ihr unsere Buchhandlung und da könnt ihr mal den Schabernack sehen, den Fiona und ich so täglich angerichtet haben, sei es, wenn irgendwie das Internet ausgefallen ist, wie wir uns beschäftigt haben. So, Michael, wie sieht's mit dir aus? Du hast gerade schon gesagt, du magst ältere Bücher. Also das bedeutet, Bücher bestimmen auch praktisch dein Leben. Und wann hast du denn deinen Abschluss? Wann hast du dein Abi gemacht? Also ein bisschen länger her als bei uns.
Das ist deutlich länger her. Da wart ihr noch gar nicht geboren, als ich mein Abi gemacht habe. Das war 1971.
Ah ja.
Das war, als es noch kein Kurssystem gab.
Ah, okay. Ja. Alles klar. Hast du auch in Deutsch dein Abi gemacht?
Ich Also man muss in allen Fächern Abi machen und in Deutsch mussten wir auch eine Arbeit schreiben natürlich, aber ich habe da keine mündliche Prüfung gehabt in Deutsch.
Und dann hast du das Lehrerstudium gemacht und…
Ja, ich habe Deutsch und Geschichte studiert, wobei Deutsch die Präferenz war, aber nachher ist Geschichte fast noch mein lieberes Fach geworden und dann wieder Deutsch, also das hat immer geschwankt. Aber ich habe eben schon als Kind sehr, sehr viel gelesen und auch während des Studiums wirklich richtig viel gelesen. Also ich kenne viele Texte, viele Romane, viele Theaterstücke.
Und ihr seid auch alle ansässig hier in Ulix. Also euch kann man hier praktisch auch treffen. Also Fiona eventuell nochmal in der Buchhandlung, Michael auch vielleicht eventuell nochmal in der Buchhandlung, mich natürlich, Greta dich eventuell nicht, dich eher nicht. Vor Gericht.
Richtig, alles hoffentlich klar. Nicht.
Also, mal gucken. Dann gehen wir doch direkt mal rein in die Themen, um es direkt spannend zu machen. Und zwar, wie ist es denn so für euch, Schullektüre gegen Alltagslektüre? Also wenn ihr an die Schullektüre denkt, das ist ja ein ganz anderes Lesen, als wenn ihr jetzt euren Krimi auf dem Nachttisch seht und ihr freut euch ganz anders irgendwie auf eure Literatur, die ihr zu Hause habt. Wie ist das, dass wenn wir lesen, dann haben wir ja heute praktisch keinen Gedanken mehr, eine Klausur da darüber zu schreiben. Vielleicht liegt es bei dir jetzt noch ein bisschen anders mit den Gesetzestexten, wo der Druck dort ist, dass du das auf jeden Fall wissen musst. Liest du, Greta, liest du denn in deiner Freizeit auch ganz normale Literatur oder liest du nur Gesetzestexte?
Also primär beschäftige ich mich tatsächlich mit Lehrbüchern, mit Gesetzestexten und so weiter. Und vor allem merke ich, nach so einem langen Unitag oder sowas, habe ich meistens auch gar nicht mehr die Konzentration, jetzt noch was weiterzulesen. Deswegen habe ich mir in den letzten Jahren so angeeignet, dass ich vor allem Hörbücher höre. Hin und wieder auch mal ein Buch, aber tatsächlich funktioniert das besser für mich während des Autofahrens oder während ich Bahn fahre, wie auch immer.
Das ist eine gute Alternative. Fiona, ich weiß von dir, dass du es auch mit Hörbüchern versucht hast, aber du bist immer noch in der klassischen, im klassischen Buch praktisch unterwegs. Also du magst die Seiten gerne aufzuschlagen.
Ja, es ist bei mir auch tatsächlich ein bisschen anders. Ich kann, wenn ich lese, dann auch eher mal abschalten. Mhm. Aber ich muss im Studium natürlich auch nicht so viel lesen.
Ja, okay.
Also es sind deutlich andere Texte als jetzt das, was ich dann lese.
Okay, also im Gegensatz zu Greta suchst du dir deine Alltagsliteratur aus und du musst darüber dann nicht unbedingt, du musst das nicht aus dem FF können.
Nee, jetzt nicht.
Okay, alles klar. Michael, wie sieht's mit dir aus? Hast du Alltagsliteratur, wo du sagst, so von wegen, da gehe ich sanft dran und da lasse ich mich einfach berieseln? Oder bist du wie der richtige Lehrer, der dann sagt, so ich nehme den Satz auseinander, ich kann da nicht anders?
Also das private Lesen ist wirklich was anderes, als in der Schule etwas zu lesen. Ich war immer ein Gegner davon, was viele Kolleginnen und Kollegen dann forciert haben, in der Schule das zu lesen, was die Schüler und Schülerinnen privat lesen. Die sollen das privat lesen. Da liest man einfach anders, als wenn in der Schule ein Text gelesen wird. Und diese privaten Texte haben eigentlich auch gar nicht diese Möglichkeiten, damit so umzugehen, wie das in der Unterrichtsstunde, in der Deutschstunde nötig wäre. Also das soll man, finde ich jedenfalls, trennen. Aber jetzt geht's ja erstmal um mich, was ich so lese.
Genau,
ich hatte jetzt eben schon deklariert, ich lese ja eigentlich lieber die alten Sachen. Da ist natürlich auch sehr viel dran. Ich lese Texte von Thomas Mann, mein Sohn macht sich da immer drüber lustig, besonders gern immer wieder, weil das einfach eine großartige Literatur ist, die ich sehr, sehr mag. Aber ich habe auch durchaus einen Hang zu neuerer Literatur, also den Roman zum Deutschen Buchpreis, Die Holländerin, den habe ich natürlich auch gelesen. Der ist auch schön kurz, das ist der Vorteil davon. Oder ich war jetzt bei einer Veranstaltung mit Tilman Röhrig, wo es um die Biografie von Erich Kästner ging. Das fand ich extrem interessant, wie der das dargestellt hat, weil auch dieser Erich Kästner eben so ein wirklich interessantes Leben hat, so ein zwiespältiges Leben. Also solche Sachen lese ich sehr, sehr gerne, aber auch durchaus Sachbücher, die jetzt mit Reisen zu tun haben oder aber auch mit Naturwissenschaften oder mit Geografie insgesamt. Also zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen über eine Reise durch Italien auf den Bruchlinien der Erdbeben, die dort stattgefunden haben. Und zu den verschiedenen Vulkanstellen in Italien, zu den Schwefelhöhlen und was auch immer, finde ich unglaublich interessant, solche Bücher zu lesen.
Sehr, sehr gut. Okay. Ich hatte es gerade schon Michael gefragt, ertappt ihr euch, wie ihr Bücher inhaltlich analysiert? Machst du das, Fiona? Du hörst nichts mehr?
Nee, mache ich nicht. Also ganz selten mal so bei Krimis, dass ich auf die Struktur achte, weil man, also so diese Grube so, wann hast du eine Ansteigerung der Spannung, wann hast du irgendwie den ersten Wendepunkt und sowas ist schon im Kopf geblieben und das merke ich, dass ich das manchmal auch mache, weil man ja so eine Grundstruktur auch hat und vor allen Dingen bei Thrillern und Krimis fällt mir das auf,
oh ja,
weil man ja auch irgendwie diese Erwartung hat, okay, wann passiert der nächste Höhepunkt? Aber ansonsten wenig. Also Deutsch war auch nie so mein bestes Fach. Und ich hatte da, ich glaube, heute würde mir das mehr Spaß machen, aber als Schüler hatte ich auch sehr Schwierigkeiten, mit diesen ganzen sprachlichen Mitteln mich da wirklich für zu interessieren. Und das war, oder ich habe das jedenfalls in Erinnerung, dass das einer der Schwerpunkte einfach in der Analyse irgendwie auch war.
Okay. Du hast es praktisch jetzt schon angeteasert, die Schullektüre. Wir haben ja ganz unterschiedliche Sachen gelesen. Greta, du hast zum Beispiel Unter der Drachenwand gelesen, ist das richtig?
Genau, richtig.
Ja, okay. Ja. Fiona, das hast du gar nicht gelesen, ne? Ich habe es auch nicht gelesen.
Also wirklich nur kurz nach mir, aber hat das noch nicht.
Okay, für Michael ist es praktisch auch so ein bisschen unbekannt. Du kennst es, du hast es dir angelesen.
Ja, ich habe mir angeschaut, was da drin vorkommt und das hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich habe aber gestern noch mit einer Kollegin gesprochen, die es eben im Unterricht auch behandelt hat, die also jünger ist als ich. Der hat es sehr gut gefallen, die hat das Buch sehr geschätzt.
Ja, okay. Gut, das ist von 2018 von Arno Geiger. Also ich kenne es nicht, genauso wie Fiona. Jetzt die Frage an euch, also vielleicht an den ehemaligen Lehrer und vielleicht an dich, Greta. Wenn du uns sagen würdest, also Fiona und mir, jetzt so von wegen nächste Woche müssen wir jetzt so einen kleinen Test schreiben, worum geht's? Könnt ihr uns ein kleines Update geben, so ein Cheat-Sheet, so einen kleinen Spickzettel? Was ist bei der Drachenwand wichtig? Und vor allen Dingen, wie können sich Leute, die sich schnell für Sachen informieren wollen, also die merken so von wegen, oh, ich kriege das einfach nicht auf die Kette. Wo könnte ich jetzt ganz, ganz schnell irgendwie das nochmal mir so ein bisschen aneignen? Könntest du uns gerade einen Spickzettel geben, wenn wir jetzt nächste Woche einen Test schreiben müssten?
Ja, klar. Also inhaltlich muss man sagen, dass wahrscheinlich die meisten Schüler, die das erste Mal das Buch in die Hand nehmen, sagen würden, dass es eher undankbar ist, weil es ein sehr langes Buch ist. Vor allem im Vergleich zu anderen Lektüren wie Wojciech oder sowas hat es ja, ich glaube, weit über 500 Seiten ungefähr. Aber dafür finde ich, dass das sprachlich eigentlich umso dankbarer ist, weil es einfach zu verstehen ist. Also es geht um den österreichischen Soldaten Veit Kolbe. Es spielt in der Zeit während des Zweiten Weltkriegs in Österreich, im Jahr 1943, um genau zu sein. Und Veit kommt an die Drachenwand. Das ist, ich glaube, ein fiktiver Ort in Österreich und dort möchte er seinen Genesungsurlaub verbringen. Da wohnt er dann bei der Quartiersfrau und da kriegt man schon so erste Einblicke, wie unterschiedlich diese politischen Denkweisen sind und wie gespalten auch die Gesellschaft damals war, weil die Quartiersfrau überzeugte Nationalsozialistin ist. Und genau, Veit steht dem ganzen Regime eher neutral gegenüber, würde ich sagen, aber man bekommt dann auch Figuren zu lesen, wie beispielsweise den Brasilianer, wie er genannt wird, der als extrem system kritisch gilt und deswegen auch verfolgt wurde und so weiter. Und so geht es dann bei Veit unter anderem um diese enge freundschaftliche Beziehung, die er zum Brasilianer pflegte. Letztendlich hat er sogar seinen Onkel, der war sowas wie ein Polizist, erschossen, um seinem Freund, den Brasilianer, zu helfen und so weiter. Also man merkt, es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Buch und da werden ganz viele Beziehungen dargestellt und vor allem verschiedene Sichtweisen in Bezug auf den Krieg. Und ich würde sagen, wenn man tatsächlich einen Test darüber schreiben müsste, hat es mir in der Schule, auch als jemand, der sich immer eigentlich bis ein paar Tage vor der Klausur Zeit gelassen hat, das Buch durchzulesen, hat es mir meistens sehr gut geholfen, wenn ich mir die Leitmotive und Symbolik eines Buches vergegenwärtigt habe. Und da hat es mir dann am besten geholfen, wenn man dann in einem Test oder in einer Klausur irgendwie ein Kapitel ausgesucht bekommt, was man dann auf irgendeine Art interpretieren muss, mir dann diese Symbolik bewusst zu machen. Und in dem Buch fand ich insbesondere die Bombenangriffe sehr prägnant. Von denen wurde nämlich auch beispielsweise von der Darmstädterin berichtet oder die Panikattacken von Veit Kolbe, die er nach dem Krieg davongetragen hat, aber auch sowas wie das Gewächshaus des Brasilianers, was für den Schutz der Außenwelt steht, aber auch die enge Verbundenheit zu seinem Heimatort in Brasilien und auch für Unzufriedenheit und sowas und natürlich auch die Drachenwand, also eine Art Gebirge, was man durchaus für das oder als das Gewaltregime interpretieren kann. Und tatsächlich stirbt auch eine Figur mutmaßlich, als sie die Drachenwand besteigen wollte. Das heißt, es könnte auch dahingehend interpretiert werden, dass jeder, der es versucht, damit aufzunehmen, umkommen könnte.
Okay, das ist auf jeden Fall, ich danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe jetzt nächste Woche gut in den Test. Wie sieht's mit dir aus, Michael? Du bist jetzt auch gut vorbereitet für den Test? Ja.
Ich erinnere mich ja an die Inhaltsangabe, die ich dazu gelesen hatte. Da fiel mir jetzt einiges wieder ein. Gerade also dieser Brasilianer oder die Quartiersfrau, das waren so Figuren, die ich mir daraus auch gemerkt habe. Mich hat das damals davon abgehalten, das zu lesen, dass ja kurz zuvor, glaube ich, der Trafikant von Seetaler als Roman ausgesucht worden ist für die Schule. Das ist auch ein österreichisches Buch, das sich auch mit dem Nationalsozialismus in Österreich auseinandersetzt. Und da dachte ich mir, also zweimal hintereinander ist schon ja reichlich für Österreich.
Für die Leute, die, darüber hatten wir uns letztens auch unterhalten, du hattest erzählt, dass irgendjemand im Internet sehr viele Schullektüre mit Playmobil-Figuren dargestellt hat und dann so kleine Videos darüber gemacht hat. Ich habe jetzt in der Recherche gelesen, dass viele Schüler sich diese Videos angeguckt haben und dass die dadurch ihre Tests richtig gut schreiben konnten, einfach weil sie einen Zugang dazu gefunden haben mit diesen Playmobil-Figuren.
Ich bin sicher, dass man sich den Inhalt und die Figuren besser merken kann, wenn man das so gesehen
visuell
hat.
Visuell. Ja. Genau. Was ich auch noch herausgefunden habe, das war mir eine sehr gute Hilfe, weil im Gegensatz zu euch bin ich ein Deutsch G-Kala gewesen, hatte zwar auch Deutsch im Abi, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alle die Bücher gelesen, die ihr gelesen habt. Und deswegen habe ich eine Seite gefunden, das ist natürlich jetzt Werbung exklusive, also das wird jetzt hier nicht gesponsert. Ich habe auf der Seite Studyflix oder so, gibt es kleine Videos, wo nochmal ganz komprimiert dann praktisch dargestellt wird, worum es eigentlich geht. Greta, du hast genauso wie ich Effi Briest gelesen.
Genau, richtig.
Für die Leute, Fiona, du hast es nicht.
Nee, ich hatte das nicht.
Du hattest es nicht, sei froh. Michael ist...
Ich habe es wiederholt im Unterricht behandelt.
Ja, und
auch ohne, dass es eine Vorgabe gab, sondern weil ich es für ein großartiges Buch halt.
Okay, du hast es mir auch mitgebracht. Michael weiß nämlich zu meiner kleinen Abneigung gegen Effi Briest. Greta weiß es noch nicht, aber Effi Briest hat mich im Abi hat sie mich sehr verfolgt. Und um eine kleine Zusammenfassung nochmal für Fiona zu geben, worum es eigentlich geht. Diese Zusammenfassung gebe ich auch ganz speziell und nicht Michael, der das Buch mag. Und zwar, eine Minderjährige wird zwangsverheiratet mit dem abgelegten Liebhaber der Mutter, der 20 Jahre älter ist. Ja. Für die, die es jetzt nicht sehen, Fiona verzieht gerade sehr das Gesicht.
Ist jetzt wilde Geschichte.
Bis jetzt schon, ja. Dann, sie wird gesellschaftlich praktisch isoliert, flüchtet sich dann in eine Affäre rein und wird natürlich, weil die Zeit das überhaupt nicht so hergegeben hat, wird dann praktisch dafür geächtet, dass sie halt diese Affäre hatte, und stirbt dann einsam und alleine an einer Krankheit, und der Einzige, der sie eigentlich bedingungslos geliebt hat, war ein Hund. Also Michael, der krümmt sich gerade vor Lachen. Ja, meine Zusammenfassung war auch explizit sehr, man merkt, dass ich es ungerne gelesen habe. Aber Michael, im Gegensatz dazu, also Greta und ich haben ja das Buch gelesen. Greta, wie fandst du das Buch? Also du hast jetzt mal meine Variante gehört. Du kennst Michael, dass er es gut fand. Wie fandst du es denn?
Also ich muss sagen, dass mir das Buch tatsächlich gut gefallen hat. Mhm. Also ich weiß noch genau, ich saß damals mit meinen Freundinnen im Deutsch-LK, und unser Buch, da konnte man hinterher, weil wir so viel da notiert und interpretiert und markiert haben, konnte man kaum noch den Text erkennen, tatsächlich. Aber das hat mir auch, glaube ich, am besten gefallen eigentlich, dass man da so viel reininterpretieren konnte, und auch die Symbolik, da ist mir noch ganz prägnant die Schaukel in Erinnerung geblieben, die wiederholt zur Sprache kam.
Deswegen, Effi immer Tochter der Luft.
Richtig. Und deswegen hat es mir eigentlich gut gefallen. Mhm. Ja.
Okay. Hattet ihr denn im Unterricht auch die Filme geguckt? Also es gibt ja einen älteren und dann einen Film von 2009.
Ich glaube, wir haben sogar beide gesehen, aber da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr so gut dran.
Okay. Jetzt habt ihr natürlich, wir haben unterschiedliche Sachen gelesen. Fiona, um dich nicht ganz auszuschließen, du hast noch Wojciech gelesen, ne?
Ja, Wojciech, genau. Trafikanten habe ich auch gelesen. Mhm. Was war denn noch dabei? Vielleicht die Physiker noch.
Ja. Hast du auch noch, Moment, jetzt muss ich mal gerade meine Notizen durchgucken.
Ich muss sagen, das klingt schon, also ich bin jetzt auf jeden Fall interessiert an dem Buch. Ich werde es mir, glaube ich, irgendwann mal durchlesen, einfach um zu wissen, wo ich mich vielleicht zwischen euch so einsortieren würde. Ja.
Kann ich vielleicht noch was sagen zu der Effi?
Aber bitte, wir sind noch nicht durch. Ich versuche noch meinen Papierstapel hier durchzusuchen. Bitte, Michael.
Die Greta hat das schon prima dargestellt, dass da also sehr, sehr viele Stellen drin sind, die man wirklich auswärtig interpretieren kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Da gibt es einmal eben den Zugang über die Darstellung dieser ländlichen Gesellschaft im damaligen Preußen. Diese Selbstgewissheit, die da in Preußen auch geherrscht hat. Da gibt es eine ganze Menge Stellen, die interessant sind für jemanden, der sich gar nicht so sehr für Literatur, sondern für Geschichte interessiert. Das ist das eine. Das andere ist, dass Theodor Fontane natürlich wirklich ein meisterhafter Stilist ist, der es vor allen Dingen versteht, ganz bestimmte Stimmungen und Nuancen nur im Dialog auszudrücken. Da wird kein bisschen psychologisiert oder was. Die Leute unterhalten sich. Es wird ganz kurz über irgendwelche Haltungsveränderungen oder sowas eingeschoben. Das ist es schon. Und trotzdem wird ganz, ganz deutlich, welche Beziehung zwischen denen herrscht, welche Stimmung die haben. Es gibt ein einziges Kapitel in dem Roman, der davon eine Ausnahme macht, wo dann aus Effis Sicht dargestellt wird, wie sie es empfindet, dass ihr die Tochter von dem Innenstädten entzogen worden ist, nachdem die Scheidung ausgesprochen worden ist, und die Tochter dann zu ihm kommt und ihn und wie ein Papagei eigentlich zu ihr spricht, weil sie so von ihm abgerichtet worden ist, wie das eben auch seine Art ist. Und da wird also sehr stark auch psychologisiert. Das fällt so ein bisschen raus, ist aber dann auch besonders interessant zu überlegen, warum entscheidet sich der Autor dafür, das an der Stelle anders zu machen, als er sonst in dem ganzen Roman macht. Also das sind wirklich richtig tolle Stellen. Und dann natürlich, ich will nochmal auf das zurückkommen, was eben die gesellschaftliche Bedeutung anbetrifft, da gibt es natürlich auch einiges zu kritisieren. Da bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sicherlich nicht immer gleich einer Meinung gewesen, aber es ist ja so, dass diese Effi Briest, auch nachdem sie geschieden ist und so als verstoßenes armes Wesen dargestellt wird, so ein armes verstoßenes Wesen gar nicht ist. Die wohnt noch in einer sehr ordentlichen Wohnung in Berlin. Die hat eine Bediente, die sich um ihren Haushalt kümmert und sie ist finanziell wirklich noch gut ausgestattet. Das ist ganz anders als die meisten anderen Frauen, möglicherweise so in solch einer Situation damals in Berlin oder in Preußen überhaupt gelebt haben oder in Deutschland. Das fällt so ein bisschen unter den Tisch. Auch der Autor selbst, der eben einen autorialen Erzähler einsetzt, steht doch sehr auf der Seite Effis. Es kommt immer mal wieder so eine Formulierung vor wie arme Effi oder ähnliches, wo man sehen kann, er ist schon auf der Seite eben dieser Person, die so arm eben gar nicht ist. Und da möchte ich dann auf den vor allen Dingen jüngsten Film eingehen mit der Julia Jentsch als Effi, den wir uns dann auch angeschaut haben und der von meinen Kolleginnen und Kollegen immer arg kritisiert wurde, gerade wegen des Schlusses. Den finde ich besonders interessant. Da ist nämlich eine ganz andere Effi, als es da am Ende des Romans ist. Sie kommt ja dann aus Barmherzigkeit vor allen Dingen des Vaters dann doch wieder zurück nach Hohenkremmen, da wo sie herstammt. Und da stirbt sie dann auch, aber eben im Kreise ihrer Familie. Also ihr wird dann gleichsam vergeben, zumindest von den Eltern, wenn auch nicht von der Gesellschaft. In dem Film ist das anders. Da hat sie nicht diese Bediente, da ist sie nicht finanziell von den Eltern doch noch irgendwie alimentiert, sondern sie muss sich selber in einer Fabrik durchschlagen, muss also selber Geld verdienen. Und als die Eltern sie dann besuchen kommen, zündet sie sich demonstrativ eine Zigarette an, um zu zeigen, ich bin jetzt emanzipiert, ich brauche euch nicht mehr. Also eine ganz, ganz andere Wendung. Und das ist natürlich ein super Gegenstand, um mal zu diskutieren, warum die Regisseurin sich da ganz anders entschieden hat für den Schluss.
Mhm. Gut, dass du es sagst. Wir beziehen uns auch immer auf Filmmaterial. Und die Frage ist, also Effi Briest, das hört sich auch so ein bisschen an. Also es alles so spielt, jetzt muss ich nochmal in meinen Notizen gucken, 19. Jahrhundert. Thema arrangierte Ehen in bürgerlichen und adligen Familien. Meine Frage an euch ist, wenn ihr so an die Popkultur denkt, Bridgerton ist natürlich seit 8 Wochen gerade in den Charts mal wieder, seit 8 Wochen auf Platz 1 von Netflix und ist gerade in aller Munde. Und Bridgerton ist ja auch, ne, also hat auch dieses Motiv mit arrangierten Ehen und in adligen, höher gelegenen Familien. Erstmal zu euch. Kennt ihr das? Also kennt ihr die Serie? Sagt das euch was? Habt ihr es schon mal davon gehört? Michael schüttelt den Kopf, alles klar. Fiona?
Ja, ich kenne schon. Ich habe auch
ein paar Staffeln gesehen.
Ich habe auch geguckt.
Alles klar. Ihr habt euch alle super vorbereitet. Perfekt. Da ist ja auch dieses Thema mit der arrangierten Ehe, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Allerdings ist es ein bisschen anders. Also bei dieser Serie ist ja auch dann wieder Intrigen, Drama und Gossip und alles. Ne? Man könnte ja auch, Tod kommt auch drin vor. Allerdings ist es ein bisschen anders gemacht. Nämlich die Frauen sind wirklich im Fokus und wie Michael schon gesagt hat, so von wegen Emanzipation. Emanzipierte Frauen stecken da auch drin, die, klar, die sagen dann auch, wie es ist, ne? Der Wert einer Frau, die sagen es dann auch wirklich so von wegen, mein Wert ist praktisch nur meine Reproduktion und einen Ehemann zu finden. Mehr ist es nicht. So. Und die gehen dann wirklich damit rein und man merkt wirklich im Verlauf der Serie, dass sie sich emanzipieren, dass sie Frauenfreundschaften bilden und durch diese Freundschaften dann auch ihr Leben dann meistern und dann praktisch diese Ehe praktisch dann so dieser Zwang in den Hintergrund rückt. Jetzt habe ich die Frage, also das als Schülerin habe ich versucht, mich da wiederzufinden in der Effi, weil ich hatte keinen Alltagsbezug dazu. Jetzt kann man auch sagen, Fiona hat ja zum Beispiel die Verwandlung gelesen, hast du gesagt, Wojciech hast du gelesen und du hattest ja auch Wojciech gelesen, Greta. Mhm. Und wenn man dann mal so guckt, diese ganzen Probleme und Gefühlswelten, konntet ihr euch mit den Protagonisten identifizieren? Also diese Probleme, die die einzelnen Protagonisten haben?
Also bei der Verwandlung zum Beispiel, das habe ich glaube ich letzte Woche schon mal erzählt, der verwandelt sich ja in einen Käfer am Anfang der Geschichte.
Mhm, richtig.
Und ich fand das ganz lustig, weil ich dachte mir wirklich in dem Moment, ja, manchmal fühle ich mich auch wie ein Käfer irgendwie so. Und da kann man schon sagen, ja, man kann sich irgendwie mit den Gefühlen dann identifizieren oder auch, dass er sich verloren fühlt und nicht verstanden fühlt von der Familie und irgendwie sich abackert, aber kriegt dafür keinen Gegenwert irgendwie. Ja, aber bei Wojciech zum Beispiel, da hat man ja tatsächlich ähnliche Gefühlslagen und irgendwie, da hatte ich das nicht, dass ich mich wirklich reinfühlen konnte. Ich bin auch, glaube ich, hauptsächlich dabei hängen geblieben, dass er die ganze Zeit Erbsen isst. Und also, das war ganz besonders. Ich weiß aber auch gar nicht, bei Effi Briest zum Beispiel liegt der Hauptfokus ja auch auf dieser gesellschaftlichen Schicht und irgendwie dieser Ungerechtigkeit oder auch diesem ganz anderen ja noch Lebensbild, was in der Zeit herrschte.
Genau.
Ich finde das trotzdem sehr interessant. Das ist auch geschichtlich ja total wichtig zu wissen, okay, was war und wie hat sich das zur heutigen Zeit verändert. Ich glaube, da ist auch nicht jedes Buch unbedingt gleich. Also nicht mit jedem Buch kann man auf der gleichen Ebene was dann anfangen.
Mhm. Du hattest gerade schon gesagt, also für die ZuhörerInnen, die die Bücher, die wir jetzt gelesen haben, nicht gelesen haben, also bei Die Verwandlung ist es so, dass was Fiona gerade schon angeteasert hat, ein Mann, der Gregor Samsa, wird über Nacht einfach in einen Ungeziefer verwandelt. Man weiß auch gar nicht, wieso und warum. Und er wacht dann einfach auf in dem Körper eines Insekten und man merkt dann schon diesen Body-Horror, den er hat, wird von der Familie verstoßen, wie du richtig gesagt hast. Und stirbt dann und so wie ich das herausgefunden habe, die Familie ist dann ganz froh, dass er tot ist. Oder?
Ja, das wandelt sich ja im Laufe der Zeit. Mhm. Die kümmern sich ja anfangs sehr, sehr stark um diesen Käfer, um dieses Ungeziefer. So ganz genau kann man das ja nicht beschreiben. Es soll auch nicht genau beschrieben werden, was für eine Art von Tier das ist.
Mhm.
Vor allen Dingen die Schwester, die sorgt sehr für ihn.
Mhm.
Aber mit der Zeit entfremden die sich immer mehr und er selber merkt auch, dass er immer mehr vom Menschen zum Tier sich wandelt, eben weil das auch von der Familie wohl so gesehen wird. Und schon zum Schluss werden sie also, distanzieren sie sich völlig von diesem Ungeziefer, das da fast unbeachtet in seinem Zimmer dann dahin vegetiert und auch stirbt. Und zum Schluss ist es ja so, dass sie sich ganz frei fühlen, durchatmen können, in die Frühlingsluft hinausgehen und dann mit der Straßenbahn fahren sie dann ins Freie hinaus.
Mhm.
Also das wirkt dann wirklich wie eine Befreiung von diesem Alltag. Aber anfangs versuchen sie also irgendwie mit der Situation noch klarzukommen. Das ändert sich. Ich kann dazu sagen, dass das natürlich auch ein Text ist, der auch schon zu meiner Schulzeit, die wirklich lange zurückliegt, immer wieder gelesen worden ist und das war ein Text, der mich sehr stark berührt und bewegt hat. Also ich habe dann auch selber versucht, so ein bisschen wie Kafka zu schreiben und diese sonderbar ja bedrückende Welt dann eben nachzuvollziehen, die in den ganzen Geschichten von ihm vorkommt.
Du hattest letzte Woche hattest du uns was erzählt, und zwar ganz interessant von dem Herrn Kafka, wo der gearbeitet hat.
Ja, der hat ja zunächst bei einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet, ich meine bei der Generali, die es heute noch gibt, und dann anschließend bei der bei dieser staatlichen Unfallversicherungsgesellschaft, und hat da eben auch Texte über die Fälle verfasst, die ihm da vorgelegt wurden.
Total interessant.
Ja. Er hatte eben diese zwei Leben. Es hat ihn natürlich schon bedrückt. Er sagte, seine Kritzelei, wie er es oft auch genannt hat, das Schreiben in der Nacht, das war ihm eigentlich das Wichtigste und die Essenz seines Lebens. Aber er hat ständig auch gearbeitet. Und als er zum Beispiel die Verwandlung geschrieben hat, hat er sich auch noch zusätzlich um einen Fabrikbetrieb, ich glaube seines Schwagers, ich bin nicht ganz sicher, gekümmert, der da sich nicht drum kümmern konnte. Also er war also, außer dass er eben geschrieben hat, doch sehr, sehr belastet, auch durch vieles, was in seinem Leben sich dann abgespielt hat.
Alltagsgeschehen. Ich habe Woyzeck jetzt auch nicht gelesen, aber du hattest es, Fiona, auch gerade schon angesprochen. Ich fasse es mal gerade zusammen. Ein Loser kriegt von allen auf den Deckel. Das System macht ihn fertig, hört Stimmen, sticht dann irgendwann seine Freundin ab und ist ganz versessen auf Erbsen.
Ja,
passt das da so ein bisschen zusammen?
Es geht wahrscheinlich noch deutlich mehr in die Tiefe. Also genau, das ist ein Soldat und hat dann auch allgemein viele Geldsorgen, viele Zukunftsängste. Die Freundin zum Beispiel fängt irgendwann auch was mit dem, wie ist der,
Tambour-Major
an. Und irgendwie, das, was mir so im Kopf geblieben ist, weil im Endeffekt, glaube ich, mehr eine Nebengeschichte von der ganzen Sache, dass der eben, um Geld zu verdienen, richtig, zu so einem Doktor kommt, und der Doktor möchte an ihm einen Test machen, was passiert, wenn jemand nur Erbsen isst. Ja. Und dann ist er die ganze Zeit nur Erbsen, aber irgendwie, das macht ihn natürlich dann noch zusätzlich ein bisschen plemplem. Und dann, ja, geht alles irgendwie immer weiter den Bach runter.
Okay, sehe ich das richtig, Fiona, Michael, Greta? Eigentlich bräuchten die mal eine Gruppentherapie, oder?
Wäre ganz gut, ne? Dass es das da gegeben hätte.
Also so ein bisschen, also so wie ich das mir angehört habe, und hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Tod, Drama, Intrigen, Verderben, Liebe, Affären, Verbrechen, Krieg, also irgendwie war das für mich so, ja, könnte auch spannend sein und unterhaltsam, aber auch den Konsens, den ich in meiner Recherche rausgefunden habe, war immer: Warum ist die Schulliteratur so langweilig? So, und jetzt habe ich wieder so ein ganz, ganz böse Sache gesagt. Was sagst du denn dazu, Michael? Findest du Schullektüre langweilig? So, jetzt mal ganz triggernd.
Ja, wenn wir jetzt mal die letzten Sequenzen hier unseres Gesprächs Revue passieren lassen, da war von Langeweile eigentlich nicht die Rede. Wir haben immer gesagt, was uns da gefallen hat. Auch bei der Effi Briest. Für den Woyzeck hat man noch gar nicht so viel gesagt. Da könnte man einiges dazu sagen, auch wie zum Beispiel der Georg Büchner an sein Stück gekommen ist, dass er da Gerichtsprotokolle und vor allen Dingen auch psychologische Gutachten herangezogen hat und die verarbeitet hat. Also die Entstehung davon mal nachzuvollziehen, das ist super interessant, gerade für jemanden, der sich eigentlich gar nicht so sehr für Deutsch, sondern für Psychologie und für Jura interessiert. Mhm. Ja, warum die das so genau gemacht haben, schon damals, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also das ist eine Geschichte. Mhm. Ich fand Schullektüren nicht langweilig. Mhm. Schon in der Schule fand ich die nicht langweilig. Und die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern durchgesprochen habe, fand ich in keinem Fall langweilig. Mhm. Manchmal fand ich es ein bisschen anstrengend, gerade wenn, du hast das eben gesagt, Greta, Bücher so dick waren. Mhm. Also ein Buch von über 500 Seiten oder, wie wir es ja auch mal gelesen haben im LK, die Buddenbrooks, die in manchen Ausgaben bis zu 1000 Seiten haben. Das ist für Schüler schon ein bisschen viel. Und da bin ich sicher, dass viele diese Bücher dann auch wirklich nicht ganz gelesen haben. Und das kann ich ihnen sehr, sehr gut verzeihen. Mhm. Das muss man dann nicht lesen, wenn man das nicht wirklich mag. Ich finde Schullektüren meistens nicht langweilig. Auch die Theaterstücke, die wir gelesen haben, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, da steckt ganz viel drin. Gerade so ein Stück wie die Iphigenie, ich weiß nicht, ob ihr die auch mal gelesen habt, was ja sehr klassisch ist, was in diesen in diesem Blankvers geschrieben ist, also von der Sprache schon sehr anspruchsvoll ist. Wenn man sich die Situation, dass eine Frau als Priesterin dazu gezwungen wird, ihren eigenen Bruder als Opfer umzubringen, wenn man sich das wirklich mal vorstellt, dann wird klar, dass das tragisch ist, dass sie unschuldig schuldig wird. Also auch solche Stücke, wenn man sich wirklich reinversetzt, sind dann gar nicht mehr langweilig, sondern nehmen einen wirklich mit. Und also jetzt ganz ehrlich, ich habe nicht so die Erinnerung daran in meinem Unterricht, dass die Schüler das extrem langweilig gefunden haben, was wir gemacht haben.
Ich würde auch, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Bücher, die wir gelesen haben, langweilig waren, sondern eher, dass man ein paar hatte, wo man sich im Nachhinein dachte, was habe ich hier gelesen? Also es war eher teilweise verstörend, ja, und irgendwie,
das kann schon sein.
Ja, also wenn ich mich zurück, ganz lange zurück erinnere, haben wir zum Beispiel den Besuch der alten Dame gelesen, da habe ich mir auch irgendwie gedacht, ja, hätte ich jetzt auch nicht lesen können, dann ging es mir jetzt besser und ich wäre nicht so durcheinander irgendwie. Aber das liegt vielleicht auch immer an den Deutschlehrern oder Deutschlehrerinnen, die man hat.
Aber mal abgesehen von den verstörenden Büchern, glaube ich auch, dass das total mit der Schülerin, dem Schüler selbst zusammenhängt. Also ich glaube, wenn man so ein Grundinteresse dafür hat, sei es eine gute Note am Ende zu schreiben und auch nur deswegen das Buch verstehen zu wollen, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und das Buch versteht und auch seinen Spaß daran findet, vielleicht zu interpretieren, dann glaube ich, dass auch fast jedes Buch zugänglich werden kann.
Also höre ich daraus, dass auch viel die Herangehensweise praktisch von Schüler und auch mitunter dann dem Lehrer, also wie er den Stoff dann aufbereitet. Also ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch wirklich deine Schüler dazu angehalten hast, so, wir diskutieren jetzt einfach mal, ne, und wir machen da jetzt mal was ganz Dynamisches draus. Könnte ich mir vorstellen. Das, was ich noch herausgefunden habe, war, wenn es euch interessiert, warum viele gesagt haben, warum sie es als langweilig empfinden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich war einfach nur Effi Briest langweilig. Ich hatte natürlich auch solche Sachen wie Cassandra. Ich habe Cassandra sehr geliebt. Ich habe sehr, sehr gerne durchgenommen. Was ich so herausbekommen habe, weswegen die Frustration da so groß gewesen ist, und zwar, dass sie sagen, die Lehrpläne zwingen praktisch zu diesen alten Klassikern und die sprachlich veraltet empfunden werden von den Schülern. Also das ist jetzt aus der Sicht der Schüler, dadurch schwer zugänglich sind und dass der Fokus praktisch auf die Analyse und die Bewertung praktisch hängt und dadurch den Lesegenuss von den einzelnen Schülern ein bisschen verdrängt, so dass die Schüler praktisch nicht wirklich sich auf das Lesen freuen können, weil sie ganz genau wissen, wir schreiben jetzt einen Test dazu. Da ist jetzt Druck hinter. Wie würdest du als ehemaliger Lehrer darauf reagieren? Vielleicht jetzt auch im Ansinnen mit Fiona, die eine angehende Lehrerin wird, wie man so sowas schmackhaft machen kann. Also du hast gesagt, dich interessiert ja sowas, ne? Ja. Also das ist ja schon mal der Vorteil, dass man einen Lehrer hat, der da mit Haut und Haaren bei ist und der sagt so von wegen, Leute, das ist interessant und wenn es dir Spaß macht, dann springt das natürlich auch auf die Schüler über.
Also Beispiel Cassandra, das hat dir ja gut gefallen. Ich kannte das Buch aus meiner Studienzeit. Ich kannte das Buch. Ich habe also angefangen, das zu lesen. Ich dachte, das ist nichts für mich. Und dann kam dieses Buch, das nichts für mich war, als Abiturthema dran. Ich dachte, um Himmels Willen, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Und ich las das dann, vor allen Dingen mit dem Kurs zusammen, den ich damals unterrichtet habe. Das war ein Grundkurs, in dem eigentlich nur gute Mathematiker und Naturwissenschaftler drin waren. Und mit denen zusammen habe ich das Buch dann so richtig kapiert und da haben wir also wirklich richtig, richtig Freude dran gehabt, diese ganz andere Sicht auf die Situation des Trojanischen Krieges, die in der Cassandra geschildert wird, kennenzulernen. Das war eine sehr, sehr gute Erfahrung und da hat sich genau das gezeigt, was du eben gesagt hast, Greta. Wenn man sich dann darauf einlässt, sich damit auseinandersetzt, dann kann das funktionieren. Ja, es ist eigentlich bei all den Sachen, an die ich mich jetzt zurückerinnern kann, in der Oberstufe gut gelungen.
Hm. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass diese Schullektüren gelesen werden, hat natürlich auch viel Positives. Also diese teilweise 200 Jahre alten Schullektüren, die fördern natürlich die Lesekompetenz. Ganz wichtig auch das kritische Denken und dann natürlich erweitern den Wortschatz und fördern auch so ein bisschen das Lesen zwischen den Zeilen. Und ich glaube, das ist gerade für dich, Greta, besonders wichtig im Jurastudium, dass du auch teilweise Sachen hast, wo du ganz kritisch dran gehen musst. Ob es jetzt von Zeugenaussagen ist oder andere Dinge, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendeinen Sinn von Jura habe.
Urteile,
dankeschön. Ja.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, denke ich, eine sehr wichtige Fähigkeit, die man in der Schule gelernt hat, da auch mal Sachen zu hinterfragen und sowas. Und ja, das hilft mir auch heute noch weiter, auf jeden Fall.
Das kritische Denken,
genau.
Sehr, sehr wichtig. Also würdest du auch sagen, jemanden, der auch so in deine Richtung gehen würde, sei auf jeden Fall dabei, guck zwischen die Zeilen und lese alte Lektüre, sozusagen.
Auf jeden Fall.
Okay. Die Lektüre schärft natürlich auch ein gewisses Fundament für, wir hatten das gerade schon gesagt, geschichtliche und gesellschaftliche Sachen und Hintergründe, die schon passiert sind. Ne? Also Vergangenheit, dass es einen Blick auf die Vergangenheit wirft. Und wir hatten jetzt auch schon öfter das Thema Krieg. Und da ist es natürlich wichtig, dass man da auch immer noch auf dem Laufenden bleibt und auch guckt, was ist in der Vergangenheit passiert. Ich habe jetzt auch noch
Vielleicht noch was zu diesen alten Texten.
Ja.
Das ist ja dann letztlich dann unser literarisches Erbe, auf das wir uns immer
Absolut.
Wieder berufen.
Ja.
Und wenn diese abgegriffene Formel des Volkes der Dichter und Denker kommt, dann sollte man sich doch darauf besinnen, dass eben gerade Autoren, die immer dann wieder genannt werden und zu Recht genannt werden, nämlich Goethe und Schiller, dass die Texte geschrieben haben, die auch heute noch ihre Gültigkeit haben. Der Faust ist ein unglaubliches Stück, das jeder gut verstehen kann, zumindest den Faust 1, und der wirklich die Welt abbildet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Text, auf den man nicht verzichten sollte, und der ist nicht so schwer zu lesen. Man kann natürlich jetzt nicht hingehen und in der 11. Klasse sagen, so, jetzt lest euch mal die Szene durch und dann sagt was dazu. Das funktioniert nicht. Man muss da schon mit den Schülerinnen, mit den Schülern durchgehen, was da drin steht, einiges auch erklären. Diese anderen Verfahren halte ich dafür nicht zielführend. Das überfordert die Schüler mit Sicherheit und das frustriert dann auch. Das muss nicht sein. Aber es gibt natürlich auch Texte, die Anforderungen stellen, die wirklich zu schwer sind. Ich habe neulich nochmal die Judenbuche in die Hand genommen und diese Novelle gelesen. Die wird in der Schule, glaube ich, sogar immer noch gelesen. Wurde zu meiner Zeit jedenfalls gelesen. Und da lese ich dann diese Texte von der Annette Droste-Dülshoff durch und denke mir, puh, das ist wirklich schwer zu verstehen. Also einerseits sprachlich, aber auch dadurch, dass diese Anspielungen, die da gemacht werden auf die Situation damals, für jemanden, der sich nicht mit der Zeit auskennt, überhaupt nicht mehr verständlich sind. Also ich würde das heute, wie das früher immer der Fall war, in der 9. Klasse zum Beispiel, nicht mehr anbieten. Das funktioniert nie im Leben.
Okay. Ich mache nochmal einen kleinen Schlenker. Und zwar, du hast auch gesagt, würdest du in der 9. Klasse nicht mehr anbieten. Was wären für euch vielleicht Themen gewesen, die ihr eventuell euch auch noch gewünscht hättet, Fiona und Greta? Also ich habe sowas rausgeschrieben, das habe ich jetzt in meiner Recherche auch rausbekommen, Bücher, die auf unsere in Anführungszeichen aktuelle Zeit Bezug nehmen, so welche Themen wie Flucht, in Klammern sexuelle Identität, LGBTQ+, oder Klimawandel, soziale Medien. Hättet ihr auch solche Bücher gerne gelesen, also dass ihr dann auch solche Themen gerne im Unterricht besprochen hättet?
Also ich muss sagen, dass sowas wie Flucht oder Krieg ja mit Unter der Drachenwand auf jeden Fall abgebildet wurde. Und ich glaube, dass zeichnet eigentlich auch gute Literatur aus, dass diese Übertragbarkeit, über die wir schon vorhin gesprochen haben, dass die trotzdem noch besteht. Also vielleicht auch, wenn das keine Bücher sind, die aus dem 21. Jahrhundert stammen, glaube ich, dass trotzdem bei vielen Romanen eine Übertragbarkeit besteht und man so, wenn man das Buch verstanden hat und da auch diese Message verstanden hat, man das auf jeden Fall auch auf die heutige Zeit anwenden kann. Also genau, sowas zum Beispiel würde ich schon sagen, ist mit der Schulbuchliteratur dann abgedeckt.
Mhm. Aber da ist ja jetzt Klimawandel, soziale Medien und LGBTQ. War das auch drin in der Drachenwand?
Nee, tatsächlich nicht. Okay.
Also hätte man ja jetzt noch ein Kapitel hinzufügen können oder so. Fiona, hattest du Chick gelesen?
Nicht im Unterricht, aber ich habe das selber dann gelesen.
Okay.
Und
wie fandst du es?
Ich fand es ganz gut. Es war jetzt also nicht so hundertprozentig was irgendwie, womit ich mich identifizieren konnte, weil, ich weiß nicht, also ich musste jetzt nie irgendwie wegfahren. Ja, ja, ich hänge noch gerade ein bisschen dran, weil ich mir die Frage noch nie so richtig gestellt habe. Und ich finde, dass viele Sachen auch irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, Greta, in den Schullektüren, die wir gelesen haben, drin waren, zum Beispiel Flucht. Aber was zum Beispiel fehlt, war irgendwie, was so die Rolle der Frau zum Beispiel behandelt hat, weil sich das ja auch immer wieder ändert oder auch etwas ist, was in der aktuellen Zeit viel diskutiert wird und was irgendwie viel Thema ist. Aber andererseits denke ich mir, man hat ja auch vieles in den anderen Fächern, was man behandelt. Also vor allem den Klimawandel hat man ja in Biologie viel mit dabei, wo man auch viel drüber diskutiert oder allgemein. Wir hatten zum Beispiel Gesellschaftslehre, das hat viele Sachen umfasst, also zum Beispiel auch nochmal Flucht neu behandelt oder Klimawandel und eben auch sowas wie ja, eine Ungleichheit oder so, die in der Gesellschaft besteht. Ist natürlich immer die Frage, wie viele Themen man auch im Deutschunterricht dann irgendwie abdecken kann.
Mhm. Auch noch, da würde ich mich auch anschließen, auch zu dem mit der Rolle der Frau. Da könnte man ja schon dann auch an Effi Briest denken, was das ja durchaus auch abgebildet hat. Aber auch da würde man ja sagen, klar, so wie es Effi damals ging, so oder gegangen wäre, so ist es heute zum Glück nicht mehr. Aber trotzdem, also mit diesen arrangierten Ehen und sowas, das ist ja heute eigentlich nicht mehr geläufig. Aber trotzdem, klar könnte man daraus den Schluss ziehen, da können wir ja froh drüber sein, dass es heute nicht mehr so ist. Aber trotzdem gibt es natürlich heute auch noch Ungleichbehandlungen und die werden vielleicht dann nicht ganz davon abgebildet, weil man denkt sich so, ja, ist ja nicht mehr so, alles gut, braucht man ja gar nicht mehr daran zu arbeiten. Aber trotzdem glaube ich schon, dass da noch ein Gesprächsbedarf besteht und das könnte tatsächlich auch durch eine aktuellere Lektüre stärker abgebildet werden. Ja.
Das finde ich interessant, Greta. Wahrscheinlich hätte mir das dann auch mehr Spaß gemacht, wenn man dann mehr Bezug dazu genommen hat, so wie du auch gesagt hast mit dem Film.
Ja, ne? Dass mit das dem Film Ende war es ja deutlich.
Ne? Ja, dass das Ende einfach ein bisschen umgedreht wurde und das liegt dann ja wirklich wieder an dem unterrichtenden Lehrer, dass er dann wahrscheinlich Bezug dazu nimmt und sagt so von wegen, so, wir gucken einfach mal uns an, wie das heutzutage ist, indem er dann zum Beispiel eventuell etwas aus der Popkultur nimmt. Ich reite da mal drauf herum, weil in meiner Recherche kam auch raus, dass Filme, soziale Medien und Serien praktisch eine schnellere Ablenkung zu diesen Lesestoff bieten und dadurch das Lesen weniger attraktiv machen, indem man dann Sachen reinnimmt, dann einfach mal den Kids dann auch zeigt, so von wegen, wie wird es heute dargestellt, wie war es damals, könnte ich mir als Option vorstellen. Was sagst du, Michael?
Also ich sehe da eher eine Möglichkeit bei einem Thema, das wir hier noch gar nicht angeschnitten haben, was aber in dem Deutschunterricht natürlich auch immer eine Rolle gespielt hat, und zwar lyrische Texte. Ich höre ja immer die Aussagen von Leuten, die so alt sind wie ich, auch ein bisschen jünger. Also die heutige Jugend interessiert sich überhaupt nicht mehr für Lyrik. Ich denke, was seid ihr für Ignoranten? Denn alle Jugendlichen sind eigentlich ständig von Lyrik umgeben. Lyrik ist vor allen Dingen auch etwas, was mit Musik zu tun hat. Und ich weiß ja, wie viele Texte, im Unterschied zu mir, die heutigen jungen Leute auswendig können, mitsingen können. Und das ist nichts anderes als Lyrik. Also da sehe ich einen sehr, sehr wichtigen Ansatzpunkt, da die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Ich habe das jetzt vor allen Dingen auch in der Mittelstufe kennengelernt, also in 8., 9. Klassen, dass das unglaublich inspirierend, interessant war, diese lyrischen Texte aus den Liedern heute, das ist vollkommen gleichgültig, ob die Texte deutsch oder englisch waren, und dem, was früher schon an Texten verfasst worden ist, einmal zu vergleichen. Also das hat einen Riesenspaß gemacht. Also mir als Lehrer hat das viel Spaß gemacht, aber ich bin, na, das kann ich behaupten, es hat den Schülern auch sehr gut gefallen.
Wir haben praktisch schon sehr, sehr vieles abgehandelt. Jetzt wäre meine Frage auch noch. Entschuldigung. Wie ist es so in deinem Studium gewesen? Also die alten Klassiker werden ja praktisch, ihr werdet darauf gelehrt in eurem Studium. Wie ist es? Wäre das pragmatisch, einfach zu sagen, so von wegen, okay, wir lehren unseren Lehrern die alten Klassiker, weil, ne, wir haben das Material und das Material liegt vor. Wir haben hier auch eine Reihe von Literaturschlüsseln stehen und Analysen und so. Und das gibt's schon seit
immer,
genau. Und das ist jetzt einfach Pragmatismus. Es ist viel Aufwand, Lehrende auf neue Materialien zu schulen. Deswegen bleiben wir bei den Klassikern. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, im Studium könnte man auch durchaus mal irgendwas Neues mit reinnehmen?
Zum Beispiel? Also es wird ja in dem Studium auch Neues angeboten. Man ist ja jetzt nicht so verschult, dass man sagt, muss man das und das und das machen. Als ich angefangen habe zu studieren im Proseminar, da haben wir uns mit ganz aktuellen Romanen zum Individualismus beschäftigt. Ja, da ging es zum Beispiel um die neuen Leiden des jungen W. Das kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ja. Das war damals ganz frisch rausgekommen. Und das haben wir natürlich in Verbindung mit dem Werther gebracht dann. Haben wir noch andere Texte gelesen, die auch damit zusammenhängen. Das ist jetzt auch eine Frage, wie man damit umgeht. Aber man muss das Alte schon kennen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass auch Deutschstudenten da nicht so besonders hinterher waren. In der ersten Stunde dieses Pro-Seminars zu Werther und neuen Leiden des jungen W. saß hinter mir ein junger Mann, der sagte zu seinem Nachbarn, den Werther habe ich schon in der Schule nicht gelesen, den lese ich jetzt auch nicht. Da habe ich gefragt, hat er vielleicht doch wirklich das richtige Studienfach gewählt?
Also es ist zum Beispiel, wenn ich an meine Studienfächer denke, auch so, dass man besonders in Kunst sagt, man muss das Alte verstehen und auch teilweise in der Praxis selber können, um irgendwie Neues zu erklären oder eben auch um Neues zu schaffen. Also, dass man sagt, okay, wenn du wirklich die alten Kunstlehren verstehst und die beherrschst, dann hast du erst die Möglichkeit, daraus etwas Neues zu entwickeln und das zum Beispiel zu abstrahieren. Also das ist vielleicht dann in Deutsch tatsächlich gar nicht so
unähnlich. Das ist ähnlich, ja.
Ich finde das ganz toll, Fiona, dass du gerade wirklich das so umgeleitet hast und gesagt hast, so von wegen, auch in der Kunst muss man erstmal die Grundlagen kennen. Man kann nicht direkt Meister sein, das geht nicht. Man muss erstmal von unten anfangen. Das ist eine gute Sache. Dann ist ja noch die Frage an Michael. Welche Kriterien soll Schulliteratur erfüllen? Ich hatte mir rausgeschrieben, literarische und gesellschaftliche Relevanz, das hatten wir ja jetzt auch schon besprochen, ne? Grundlagen, dann auch, wie gesagt, das kritische Drangehen, ne? Dass man einfach kritisch drangeht. Würdest du sagen, es gibt noch was das auf jeden Fall, was das erfüllen sollte?
Also ich kann da eigentlich wieder nur zum Anfang zurückkommen. Da hatte ich ja eine Lanze dafür gebrochen, die private Literatur bleiben zu lassen, die nicht in den Unterricht reinzuziehen, weil das ein anderes Lesen ist und, finde ich, auch sein soll. Schullektüren, die sollen Lehrstellen bieten, zu denen man sich was überlegen kann. sollen Anstoß bieten für Diskussionen, für unterschiedliche Meinungen. Und da sind viele Texte einfach nicht dafür geeignet. Also bei Krimis ist das sehr schwierig. Es ist immer probiert worden, so Kriminalromane auch in den Unterricht einzubinden. Aber letztlich lesen viele das doch, um rauszufinden, who done it. Und das andere fällt dann flach. Es gibt natürlich auch sehr gute Schriftsteller von Krimi-Literatur, aber soll einfach nur illustrieren, man braucht Texte, die Anstöße für eine Auseinandersetzung in der Unterrichtsgruppe bieten, die stilistische Besonderheiten bieten, die man sich erschließen kann, wo man auch eine Erklärung bekommt von dem Lehrer, der in der Regel mehr wissen sollte als seine Schülerinnen und Schüler, dass die dann merken, also ich habe jetzt hier nicht nur gelabert, sondern ich habe da was Neues erfahren, habe etwas tiefer verstanden, als das am Anfang, als ich mit dem Text konfrontiert worden bin, der Fall gewesen ist. Solche Dinge sind wichtig für die Auswahl von Schullektüren. Mhm. Und dann natürlich das, was wir gesagt hatten, dass man eine Beziehung herstellen kann zu den jungen Menschen, die das lesen. Mhm. Ich weiß, dass mal jemand vorgeschlagen hatte, man sollte von dem Glattauer Gut gegen Nordwind lesen. Ja? Das ist aber etwas, was eigentlich so junge Erwachsene betrifft. Und die Schülerinnen und Schüler, die in der Phase drin sind, für die ist das völlig fremd, worum es da drin geht. Habe ich dann auch gesagt, nee, das machen wir nicht. Das führt uns nicht weiter. Das ist jetzt zwar aktuell, wird von vielen Leuten gelesen und für wichtig genommen. Aber ich glaube, an den Leuten, die da unter 20 sind, geht das vollkommen vorbei. Das verstehen die überhaupt nicht. Da verstehen die eher so eine Effi Briest, ne, weil da die Distanz dann schon wieder größer ist.
Okay, um jetzt so ein bisschen auch auf den Schluss hinzukommen. Welchen Tipp, welche Motivation würdest du, Greta, deinem jüngeren Ich in der Prüfungsphase geben? Also welchen Tipp? Es kann auch sowas sein wie schlaf genug oder trink genug oder so.
Ich würde sagen, lies die Bücher und mach das frühzeitig. Weil da habe ich meine Erfahrung mitgemacht, bis vom letzten Tag noch die letzten Seiten sich in den Kopf zu prügeln und das ist wenig effektiv.
Das scheint tief bei dir zu sitzen.
Ja.
Okay, könntest du auch sowas empfehlen, wie also Lesezirkel zu machen, sich mit Freunden treffen und dann einfach gemeinsam das Ganze durchbringen und vielleicht nochmal so diskutieren, wie wir das hier tun, dass man praktisch in die Unterhaltung kommt und merkt so von wegen, ja, dann kriege ich einen besseren Bezug dazu, wenn mir irgendetwas nicht greifbar ist oder so. Ich zum Beispiel finde jetzt, dass ihr mir Effi Briest wirklich näher gebracht habt, obwohl ich das im Abi die ganze Zeit rauf und runter. Aber so hat mir das auf jeden Fall mehr gebracht und hat es mir auch näher gebracht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier ein ehemaliger Lehrer ist, eine angehende Lehrerin, eine Juristin, eine angehende Juristin. Vielleicht ist es deswegen. Würdest du auch sowas sagen? Das würde auch helfen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass mehr denkende Köpfe auch mehr Denkansätze finden würden und vor allem diese kritische Auseinandersetzung, die ist wirklich hilfreich gewesen. Also so habe ich das auch manchmal gemacht, ja.
Hm. Fiona, hättest du dich damit eingeklinkt und hättest gesagt, ja Greta, ich bin dabei?
Ja, sicher. Wenn mich jemand gefragt hätte, ja. Ich glaube, sonst würde ich von mir aus immer eher alleine lesen.
Hm. Also das heißt, du hättest dann eher lieber dir was zu trinken an den Nachttisch gestellt und gesagt, ich ziehe das jetzt durch.
Ja, ich hatte da meistens nicht so die Probleme, das dann zu lesen. Eher irgendwie Freude daran zu empfinden, aber ich glaube auch, also das habe ich jetzt über die letzten Jahre auch gemerkt, ich glaube, hätte ich mich mehr mit den geschichtlichen Aspekten befasst oder auch mit den Autoren nochmal, weil das habe ich jetzt auch herausgefunden, ich finde total spannend, so die Geschichte hinter Autoren oder auch Künstlern zum Beispiel zu entdecken. Ich glaube, das hätte mir nochmal deutlich mehr Motivation gegeben, auch die Geschichte in ihrem Literarischen verstehen zu wollen.
Mhm. Eine Frage an dich, Michael. Hättest du das eigentlich deinen Schülern angeboten, dann einfach mal so einen Moment wie uns heute geboten, so von wegen, lass uns einfach mal zusammensetzen und Schule sein lassen und wir quatschen jetzt einfach mal darüber und machen Real Talk und ihr könnt mich alles fragen, was ihr wissen wollt?
Also quatschen habe ich nicht so gemocht im Unterricht. was ich für ganz wichtig halte. Ich habe meinen Unterricht natürlich immer vorbereitet, aber überlegt, was ich da machen will. Und ich war dann zufrieden, wenn das ganz anders abgelaufen ist. Wenn von der Schülergruppe Anregungen kamen und dann eben ein Gespräch in Gang kam über das, was da in den Texten vorkam, was in den Texten einen auch bewegt hat. Und dann die Ergebnisse unter Umständen ganz, ganz anders waren, als wir das gesehen haben. Und auch wirklich unterschiedliche Auffassungen dann zum Tragen gekommen sind. Also das spielte, also gerade in einem Deutsch-LK spielt das eigentlich die entscheidende Rolle. Wenn das da nicht so abläuft, wenn da vorne einer steht, der die Wahrheit ex cathedra verkündet und alle müssen das dann nachbeten, dann ist das kein guter Kurs. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Ich habe das ja selber erlebt, weil ich auch schon hin und wieder mal Unterrichtsstunden von jungen Kollegen erlebt habe, die dann natürlich auch in so einer ekligen Prüfungssituation drin waren, die dann irgendwas vorbereitet hatten, einen Text vorbereitet hatten und den Unterrichtsverlauf eben vor sich liegen hatten und dachten, das und das und das muss rauskommen. Da konnten die Schüler sagen, was sie wollen, was sie wollten. Der Lehrer, der sagte das, was er für richtig hielt und hörte überhaupt nicht mehr zu, was da von Seiten seiner Gruppe auf ihn zugekommen ist. Und das ist dann richtig schlecht.
Da steckt dann der Lehrer in der Prüfungssituation.
Ja, ich kann das einerseits verstehen. Man will dann genau das machen, was man vorbereitet, aber es ist falsch.
Okay. Was würdest du denn dir in einer Prüfungssituation, also in deinem jüngeren Ich, was hättest du dir rückblickend geraten? Also auch viel trinken, schlaf genug vor der Prüfung oder lest die ganze Nacht nochmal durch. Was hättest du dir geraten?
Das, was Fiona eben schon angesprochen hat, mich noch genauer über die Lebensumstände der Schriftsteller zu informieren. Ich habe damals, das war aber damals auch so die geltende Lehre, dass man sagte, auch Life and Letters, das lassen wir jetzt mal weg, wir konzentrieren uns nur auf den Text und erschließen das von da aus. Das reicht aber nicht. Also diese Situation der Schriftsteller oder die Entstehung des Textes mit zu betrachten, das ist viel viel wichtiger und auch sehr, sehr interessant, gerade für die Schüler, die dabei sind. Das sollte man tun. Wir haben eben über den Wojciech gesprochen. Diese Gutachten durchzulesen, das Leben von Büchner kennenzulernen, dieses kurze, unglaublich intensive Leben kennenzulernen, das macht diesen Text dann noch interessanter. Oder wie es dazu gekommen ist, dass der erstmal zusammengesetzt werden muss auf unterschiedliche Art und Weise. Welche Möglichkeiten es da gibt, dass der überhaupt erst fast 100 Jahre später uraufgeführt worden ist, weil das vorher sich keiner traut und er damals für völlig modern gehalten wurde. Das sind so Sachen, die machen den Text dann auch interessant. Da reicht es nicht, jetzt so eine Szene, so interessant die sein mag, jetzt Wort für Wort und stilistisch zu interpretieren. Das geht auch mal, aber das andere gehört doch viel wichtiger dazu. Und das habe ich am Anfang weniger gemacht, später immer mehr. Aber ich wusste dann auch mehr.
Okay, sehr gut. Okay, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dann müssen wir natürlich noch uns daran erinnern, ich muss nächste Woche einen Test schreiben über die Drachenwand. Ich werde mich darüber auf jeden Fall nochmal erkundigen. Ich danke dir, Greta, dass du mir nochmal so ein Roundup gegeben hast. Ich muss mir das jetzt nochmal verinnerlichen. Ich werde dann natürlich auch mich nochmal mit euch zusammensetzen und dann nochmal alles besprechen, was die Drachenwand angeht und nochmal viel trinken, viel schlafen und dann werde ich den Test schreiben. Ich werde natürlich nächste Woche keinen Test schreiben, das war jetzt einfach nur so. Und jetzt würde ich sagen, wir SchülerInnen würden jetzt einmal den Lehrer benoten. Wir geben dir natürlich eine 1+, Michael. Wir danken dir, dass du heute dabei gewesen bist als ehemaliger Lehrer.
Stets motiviert.
Genau, stets motiviert und selbst jetzt noch überzeugst du die Schüler. Mich hast du jetzt auch ein bisschen weiter von Effi überzeugt. Dankeschön. Ich werde mal gucken, ob ich mein altes Buch noch rauskrame und das finde. Ich gebe dir auf jeden Fall eine 1+ mit Sternchen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du dir Zeit genommen hast, dabei zu sein.
Danke. Kann ich jetzt gar nichts mehr sagen.
Fiona, danke, dass du auch dabei gewesen bist, ja, als gerne. Angehende Lehrerin. Deinen Punkt auch zu sehen, fand ich sehr, sehr interessant. War schön, dich wieder dabei zu haben. hoffentlich bald nochmal. Mal gucken. Und Greta, danke, dass du dir auch noch die Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr cool. Auch deinen Einblick auch nochmal zu haben und vor allen Dingen auch deine Sicht auf die Dinge. Ich danke dir sehr.
Danke für die Einladung.
Nicht zu danken. Damit würde ich dann unsere Folge beenden und wir hören uns bald schon mit der nächsten Folge wieder. Und wir sagen einmal Tschüss.
Tschüss. Tschüss.